So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wo sind die Gäste? Wir haben heute ganz tolle Technik. Ihr habt ja schon gestritten. Frau Katja und Wladimir haben sich schon gestritten. Klasse.
Setz dich hier hin.
Es geht, ja.
Wieso ist eure Sendung auf Streit angewiesen?
Ja, natürlich. Ja, also ich
wollte
schon.
Eigentlich was anderes erzählen.
Aber ja, was wolltest du, Frau Katja, erzählen, Wladimir?
Dass ich nach diesem ganzen Urlaub jetzt so eine Menge undankbare Arbeit zu erledigen habe.
Ah,
ganze Papierberge, okay.
Kann man den Ausschlag hier
Steuerberater anfragen.
Ja. Ja.
So. Ja, das Unangenehmste dabei ist, dass selbst wenn man allen diesen Anforderungen gerecht wird, trotzdem hat man kein gutes Gefühl, etwas Wichtiges und Nützliches getan zu haben, weil das alles eigentlich so ein Schwachsinn
ist. Ja, weil wir die Arbeit der Bürokraten gering achten.
Tja.
Aber
also anfangen? Okay.
Wir fangen an, das läuft.
Herzlich willkommen zum Küchenradio. Wir haben heute unseren Gast Wladimir Kamina da. Herzlich willkommen.
Ja.
Schön, dass du da bist.
Guten Tag.
Du warst der Erste, der da war. Du warst vor Onkel Andi da, oder?
Ich war
da. Du warst schon da? Okay.
Herzlich willkommen, Cindy.
Danke.
Herzlich willkommen, Frau Katja.
Hallo.
Ja, es gab ja, wir müssen auf die Hörerpost eingehen.
Philipp ist nicht da. Philipp ist auf
Mallorca. Doc Phil ist auf Mallorca. Wir haben ihn schon angerufen, weil wir mit der Technik nicht klarkommen. Ich möchte auch ein bisschen für meine Solo-Karriere Reklame machen.
Das kannst du ja später machen.
Ja, ansonsten, ja, genau. Okay.
Ich war gerade auf Ibiza.
Nein!
Doch,
letztes
Jahr auf Mallorca.
Jahr auf, nein, oh Gott. Und
aber wir haben uns getauscht. Siehst du, warst letztes Jahr auf Mallorca?
Nein, ich war noch nie auf Mallorca. Doc Phil ist jetzt auf Mallorca. Also der dritte.
Und ich war jetzt auf Ibiza.
Nein, wo warst du im Space?
Ich war wieder in der Nähe von Galapada. Ne, Calapada.
Komischerweise.
Das ist so ein riesengroßer schwäbischer Club, wo immer 300-400 Schwaben laut folkloristische Lieder singen.
Du warst nicht im Space und hast mit kleinen englischen Mädels zu John Dickwit Ecstasy-Tanz getanzt?
Einen solchen Urlaub machen wir nur mit irgendeinem guten Zweck, zum Beispiel um Kindern das Schwimmen beizubringen.
Obwohl kann man auch ins Schwimmbad gehen.
Ja, genau. Also wenn du mich fragst, das Meer. Meine Frau war der Meinung, man muss unbedingt ein Meer haben, um Kindern Schwimmen beizubringen. Ich finde, erstmal, man muss überhaupt nicht schwimmen.
Doch, finde ich schon.
Man
schon. Doch, sieht total sexy aus. Komm, ich meine, wenn du...
Nee, doch nicht sexy, aber es ist doch lebensnotwendig, schwimmen.
Ja, genau.
Schwimmen ist lebensnotwendig.
Ja, klar. Flugzeug stürzt ab.
Ja, dann hast du eine Schwimmweste, eine Schwimmflosse, Schwimmengel oder Schwimmring. So, oder
diese ganzen.
Schiff geht unter.
Hast du immer irgendwas? Also, kauf dir einen Schwimmring.
Das du wirst ins Wasser geworfen.
Kannst du schwimmen, Wladimir?
Du fällst aus Versehen von der Brücke?
Ja, ja.
Wie hast du schwimmen gelernt?
Ich habe schwimmen gelernt, indem ich ins Wasser geworfen wurde. Diese spartanische Art war in der Sowjetunion sehr verbreitet. Das stand in jedem Erziehungsratgeber, dass die Eltern ihre Kinder einfach ins Wasser schmeißen sollen, ja, und dann zu sehen, wie die Kinder ganz von alleine die modernsten Schwimmtechniken lernen.
Habt ihr das jetzt auch so gemacht mit euren Kindern?
Komischerweise hat diese unmenschliche Methode übrigens auch tatsächlich funktioniert. Also nicht bei jedem Kind, aber irgendwie jedes zweite Moskauer Kind tauchte tatsächlich auf.
Ja.
Und wenn es nicht auftauchte, ich glaube, in Sparta war die Quote auch nicht große, nicht mehr als 50%. Aber wenn das Kind nicht auftauchte, dann sprangen die Eltern natürlich ins Wasser, entwickelten unglaubliche Aktivitäten, machten dann Mund-zu-Mund-Beatmung und all diese Sachen, die in dem gleichen Erziehungsratgeber standen. Was tun, wenn das Kind nicht...
Aber dann ist ja klar, dass du Schwimmen nicht so magst. Das ist, also bei der Methode... hat man ja irgendwie auch so eine Stärke.
Meine Eltern waren übrigens, ich glaube, mein Vater hat nur einmal versucht, mich ins Wasser zu schmeißen. Und als ich dann unterging, hat er das nicht mehr weiter versucht, sondern hat sich gezeigt als jemand, der durchaus westlichen Werten offen ist. Und nach demokratischem Muster hat er mir einen Schwimmring gekauft mit so einem aufblasbaren Kopf.
Mit so einem Entchenkopf vermutlich. Sie hatten ja immer, war immer so Entchen.
Mein Vater hat gesagt, das sei ein Schwan.
Ein Schwan.
Ich habe immer behauptet, das sei Lenin.
Entschuldigung, was hat denn Lenin mit einem Schwan gemein?
Ein Bärtchen.
Ach so. Mhm. Schwäne haben doch keine Bärtchen.
Natürlich haben Schwäne Bärtchen. Na, so ein bisschen.
Aber sie haben vor allem so einen langen Hals.
Ich dachte, jetzt zitierst jetzt irgendwie Lohengrin und Lenin kam wie Lohengrin, um die Welt zu retten.
Also in diesem Gummierzeugnis sah Schwann etwas Leninartig aus.
Aber ich meine, ihr wart auf Ibiza, ihr habt mit euren Kindern schwimmen geübt und hatten keinen Clubs. Ich meine, du bist jünger als ich, das gibt's doch nicht. Ich meine, das ist das Paradies auf Erden, ja, irgendwie mittags in Sonderklutitz am Mittelmeer in so einen Laden zu gehen, wo du denkst, ich meine, da würdest du nie deinen Fuß dran setzen und es ist echt wunderschön. Alle Leute sind super toll drauf und du tanzt irgendwie 12 Stunden, das ist echt zu klasse.
Da ich ja selbst auch beruflich als DJ arbeite, kann ich nicht auf fremden Partys tanzen. Dafür habe ich einfach, glaube ich, keinen Nerv mehr. Außer ich habe dort überall Plakate gesehen mit diesem ganz berühmten DJ mit dem holländischen Namen
Van Dijk.
Ja. Also die Partys finden statt. Wahrscheinlich hatten sie einfach das falsche Ecke erwischt.
Mhm. Auf jeden Fall. Wart ihr in Café Del Mar?
Nun, wo ist das alles?
Wir hatten
auf Ibiza.
Nein,
wir haben Kart gefahren zweimal. Go-Kart?
Go-Kart. Go-Kart. So kleine Rennwagen?
Ja, genau, kleine Rennwagen.
Ja, okay.
Dann waren wir mehrmals essen. Okay. Und das war jedes Mal sehr schlecht. Alles sehr touristisch. Also ich irgendwie zum ersten Mal, wir haben ja solche Urlaube, wir versuchen schon seit Jahren unseren Kindern das Schwimmen beizubringen, das ist nicht das erste Mal. Irgendwie ist das überflüssig, auch für die Kinder, habe ich bemerkt, sie haben überhaupt keine Lust mehr.
Lernen die nicht andere Kinder kennen und dann lernen sich die Eltern kennen und alle beschmeißen sich mit Sand? Das machen doch Familien am Strand so.
Also eigentlich war dein Urlaub im Südkaukasus oder im Nordkaukasus besser.
Nordkaukasus, ja, wahrscheinlich, das liegt auch wahrscheinlich daran, diese Enttäuschung von Ibiza liegt daran, dass wir davor eine solche wunderschöne Reise hatten im Nordkaukasus.
War das nicht gefährlich ein bisschen im Nordkaukasus?
Nein, überhaupt das nicht. War weit von Tschetschenien entfernt.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen die landläufige. Das Vorurteil, was
ich
man
glaube,
hat,
es hat überhaupt gar keine Vorstellung vom Nordkaukasus, ehrlich gesagt.
Was wo ist denn der überhaupt?
Ja, genau.
Das ist eigentlich schon orientalisch,
das
oder?
Das ist schon die Frage, was stellt ihr euch, was für euch zum Nordkaukasus ein?
Unser Nachbar. Sag mal, meine Nachbarn, die organisieren nämlich Reisen im Kaukasus. Und er ist jemand, der mal nachts um 3 Uhr bei uns vor der Tür stand und sich beschwerte, dass es so laut war. Und sagt, ich schlag jetzt hier den Schädel ein. Und am nächsten Morgen kam er vorbei und wollte uns kaukasische Filzpantoffel. Da gibt es Filzpantoffel.
Also gibt's war da das Filzpantoffel? Als Entschuldigung? Filzpantoffeln gibt es überall. In der Provinz, auf dem Lande.
Laufen ja, aber die haben so besondere Filzpantoffel im Kaukasus.
Was fällt dir zum Nordkaukasus ein?
Ja, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich wusste gar
ist
nicht,
ist Orient, das ist oder? Ist es nicht Orient?
Mir fällt da auch nicht viel ein.
Oh, ist das schon orientalisch? Erzähl doch mal was. Du bist doch nicht der Gast, der nicht zu Wort kommen soll. Der kommt später.
Ja, also nicht wirklich so jetzt über Nordkaukasus, weil darüber kann man wirklich ein ganzes Buch schreiben oder weiß nicht, 100 Sendungen machen.
Ich habe hier teuren Rotwein gefunden.
Lass doch mal bitte wenigstens ausnahmsweise ihn mal ausreden.
Montalcino.
Ja, aber der ist von so einer teuren, von so einem teuren Laden.
Wir wollen jetzt auch was anderes.
Aber das ist alles Pulverwein, glaube ich. Oder ist das der richtige?
Was ist Pulverwein?
Warte, ich probiere. Naja, das wird als Pulver nach Deutschland gebracht und hier mit dem deutschen Wasser vermischt.
Ja, das könnte gut sein.
Das erzählt man zum Beispiel von den Weinen in den großen Geschäften, dass sie das alle auf Pulver. Krass.
Aber da muss man ja noch Alkohol
beifügen. Instant Wein oder was?
Nein, das ist alles in Pulver.
Ist in Pulver, ja.
Das ist ja klasse. Aber das ist ein ganz teures Weingeschäft.
Mein Onkel im Nordkaukasus verkauft Weine. Ja, er ist ein Händler, Lebensmittelhändler, er verkauft Verschiedenes, unter anderem auch Weine. Und er sagte zu mir, er hat mir einen Laden gezeigt in Pytegorsk, wo richtige Weine verkauft werden. Es gibt dort, also ich trinke ja Weißwein lieber als Rotwein. Probiere ich zwar deinen Rotwein, aber Weißwein mag ich besser. Und da gab es 2 Rotweine. Ein Riesling aus Anapa und ein Chardonnay aus Timrюк.
Wo ist das denn?
Wahnsinn. Also für mich, du glaubst es nicht, aber für mich die sind das auch gut. Anapa kannte ich. Anapa ist, das ist am Krim, da, also in die Richtung eigentlich.
Okay. Ja?
Aber russisches Territorium. Ja? Nein, Riesling kann nicht süßlich sein. Das ist trocken, auf jeden Fall. Ich suche ja nur trockene Weine.
Der Krimwein ist ja so ein bisschen süßlich, ne?
Grundsätzlich auch dieses russische Champagner, diese Krimskoi, das ist schrecklich. Also das ist so ein Sekt, das kannst du wirklich 2 Schlucke machen und dann klebt dir alles zusammen.
Ja.
Wir haben übrigens eine Raucherquote. Oh. Kommen wir ganz kurz darauf?
Jetzt lass ihn nochmal bitte aus.
Okay, gut. Eigentlich wollte ich euch was anderes
erzählen. Ja. Ja.
Aber jetzt kurz zu diesem Wein. Ja. Ach, was noch interessant war, in diesem Weinladen in Pytegorsk, muss man sich vorstellen, wo ich dann jeden zweiten Tag diesen Chardonnay aus Tümrük gekauft habe. Tümrük, total bescheuert. Das hört sich auch auf Russisch total bescheuert an. Ich wusste vorher nicht, dass es eine solche Stadt gibt. Die Nachbarin meiner Schwiegermutter, die wir besuchten jetzt im Kaukasus, hat mir erzählt, dass ihre Nachbarin, also die noch eine Nachbarin von meiner Schwiegermutter, ausgezogen ist von ihrer Straße, nach Tümrük gefahren, dort ein Stück Strand gekauft und gemietet, gepachtet und reich geworden damit, dass sie eben Strandschirme da aufstellt.
Tümrük ist also am Kaspischen Meer oder was?
Tümrük ist am Meer. An welchem
Meer?
Am Schwarzen.
Am Schwarzen Meer.
Nicht am Kaspischen.
Okay.
Am Schwarzen Meer. Gibt es auch noch, ja?
Ja. Ja, war ich mal.
Ich war da auch schon mal. Und in diesem Laden meinte der Onkel, also der Bruder von der Schwiegermutter, der Onkel meiner Frau.
Ja. Angeheirateter Onkel. Es ist dein angeheirateter Onkel.
Naja, es ist nicht sein.
Ja, Onkel. Das ist mein angeheirateter Onkel.
Ja, genau.
Also diese ganze Verwandtschaft ist angeheiratet.
Ja, okay.
Also früher kannte ich diese Leute natürlich.
Ja, okay. Er meinte, der richtige Wein, nicht aus Pulver. Mit Wein ist ja sowieso in Russland ein großes Thema, weil davor waren sie in St. Petersburg, zur Zeiten, als G8 gerade im Gange war, auf Russisch heißt es Summit, alle große Politiker in der Stadt, also die Stadt, vollkommen abgesperrt, überall diese komische Wagen auf den Straßen, diese Hammer, Hammer, auf Deutsch heißen sie
Wasserwerfer?
Heißen sie Tiger. Es gibt doch einen, der hier auch so einen Tiger fährt von Bundeswehr.
Was wolltest du sagen, Frau Katja? Ich lasse dich ja gerne zu Wort
kommen. Zu diesem Gipfel haben die angeblich auch, das wollte ich immer mal wissen, ob das stimmt, angeblich auch irgend so Chemikalien in die Luft geschossen, damit es irgendwie nicht so viel regnet zum Gipfel.
Nein, das kann nicht sein.
Doch,
stimmt
das?
Kannst du das bestätigen? Hat es geregnet, als du da warst?
Es hat furchtbar geregnet. Es war aber total furchtbar für Putin, weil Putin wollte, dass es total schön wird und es hat aber viel geregnet.
Es hat nie geregnet, das kann ich nicht bestätigen.
Aber
es hat einmal 10 Minuten geregnet.
Ich habe in einem Artikel gelesen.
Und Chemikalien, das ist keine Chemikalie, das ist Eisen, aber das macht man überall, ich glaube, in Deutschland auch.
Damit das Wetter schön wird. Was meinst du, warum der Sommer so toll
war? Die Wolken auf.
Das macht man aber nicht.
Ja. Doch, was meinst du, warum der Wasser so toll, warum das Wetter so toll
ist? Was meinst du, wieso hier am Weihnachten immer solche kristallklare Nächte stehen? Das kann doch kein Zufall sein, Jahr für Jahr.
Ich habe gehört, dass man das in Moskau macht. Nacht, also um den Schnee irgendwie zu binden oder so im Winter.
Und jetzt haben sie also jeder, auch
jeder,
gemacht.
Jeder, jetzt selbst eine russische Suchmaschine, ja gut, das ist keine Autorität. Okay, wenn du eingoogelst, irgendwie 22 Methoden, wie man das Wetter schöner macht, dann ist das alles, da wird das alles dort gut beschrieben. Und das funktioniert tatsächlich. Und das Wetter in St. Petersburg war gut, aber es gab keinen Wein. Ah. Es gab nirgendwo Wein, weil die Russen gerade vor kurzem eine neue Steuer eingeführt hatten und man durfte den alten Wein nicht verkaufen. Er musste nach Gesetz, die Strafen waren sehr hoch, zum Hersteller gebracht werden, was eigentlich absurd ist, nach Frankreich oder Italien und dann zurück. Deswegen gab es keinen Wein.
Es gab auch eine Auseinandersetzung mit Moldawien, oder? Da gab es
ja, weil Moldawien, das war's. Also ja, genau. Ja, also in Deutschland wurde dieser Streit wie immer natürlich falsch dargestellt, als würden die Russen jetzt Moldawien den Hals abschrauben.
Doch keinen Hals ab.
Abschlagen.
Was denn du für ein mechanistisches
Mensch? In Wirklichkeit hat Moldawien, natürlich, Moldawien ist ein kleines Land, ein kleines Land mit wenig Reben, mit wenig Weintrauben, mit relativ wenig Weintrauben und mit einem ungeheuren Ausstoß von Wein. Also in diesem kleinen Land, aus diesem kleinen Land, das wirklich nur dann 3,5 Weintrauben hat, wird jedes Jahr werden Milliarden Weinliter transportiert, jede Sorte.
Ja,
und jeder Mann fragt sich natürlich, weil es seit Jahren so ist und immer mehr wird, woher nehmen die Moldawier diesen Wein?
Also wenn sie es so machen wie im Kosovo, dann ist das total lustig.
In Georgien ist genau dasselbe. Ja. Sie kaufen diesen Weindreck aus der ganzen Welt.
Nee, im Kosovo kaufen die noch nicht mehr Wein. Das war total lustig, als ich das letzte Mal da war.
Nein, diese
Polizeirazzia bei einem Weinhersteller, und das funktionierte so, dass sie, ich glaube, es war Methanol, also Alkohol, einfach mit Geschmacksstoffen
versetzt. Ja, ja, ja.
Das ist dann da wird Wein. Irgendwas reingegossen, dann kommt der Farbstoff rein, kommt ja. ein Etikett drauf und dann ist das Wein.
Na, es gibt noch ein bestimmtes Zeug, was so übrig bleibt nach der Weinherstellung. Und das wird auch verkauft. So wie Atommüll verkauft wird überall auf der Welt. Und das kannst du bestellen irgendwo, meinetwegen in Afrika oder was auch immer. Und dann bekommen sie dieses Zeug und machen daraus Wein, verkaufen nach Russland.
Ich möchte jetzt gerne.
Aber jetzt aber mit dem Wein, das war dann, also es gab dann keinen Wein. Und wie haben Sie das Problem gelöst mit dem Wein in St. Petersburg?
Also sie haben das gar nicht gelöst, es gab keinen Wein. Ja. Und ich wollte Wein trinken. Dann habe ich in Nordkaukas in diesem Geschäft dann den richtigen Wein gefunden. Kein Pulverwein, sondern den richtigen. Und was ich besonders schön fand, das war alles vom Fass, Cognac und Wein von Fass. Mhm. Je nachdem, wie viel du bestellst, bekommst du eine Flasche. Wenn du 1 Liter bestellst, eine runde, wenn du 1,5 Liter bestellst, eine quadratische Flasche, also in verschiedenen Formen, sehr schöne Flaschen.
Ah, okay.
Und dann gab es noch so eine 5-Liter Flasche, die so wie eine nackte Frau aussah.
Oh, das ist ja klasse.
Also je mehr du gekauft hast, je besser waren die Flaschen eigentlich.
Nein, mir gefielen ja genau die kleinen, die runden Flaschen. Ja. Und einmal, als ich gerade mit einem älteren Alkoholiker da stand, mit 2 runden Flaschen und ihm versucht habe, gerade zu erzählen, die Vorzüge des Weins aus Temriuk gegenüber dem Riesling aus Anapa, kam eine Touristengruppe aus Hannover auf mich zu und sagte, oh, der sieht ja aus wie Herr Kamina, sagt eine Zahl. Das war so total.
Der Ruhm in der Fremde. Und wie ging es dir dabei?
In Pietigorsk. Ja. Ich dachte, Mensch, Wahnsinn, das gibt's doch nicht.
Das ist klasse,
dann,
oder?
Dann kamen sie raus, dann kamen sie zurück und haben gesagt: Russen, ja, Herr Kaminer, sehen Sie es? Oh, unglaublich. Und so
war. Die kannten dich dann auch, oder wie?
Ja, ja, ja.
Das ist ja toll.
Wie häufig passiert das denn, dass du auf der Straße erkannt wirst? Passiert das in Berlin auch ständig, oder wie?
Außerhalb Berlins. Also in Berlin bin ich die meiste Zeit in Prenzlauer Berg.
In Berlin achtet man nicht so.
Auf Ibiza wurde ich jetzt sogar unter Wasser erkannt.
Mhm. Echt? Im Space hätte dich niemand erkannt. Von diesen englischen Touristen-Tanzmädels hätte dich keine Sau erkannt. Wirklich
schwimmende Rentner. Ich war mit Maske. Naja, ich tauchte auf und so, schau mal, Herr Kaminer. So. Überall werde ich erkannt, außer Prenzlauer Berg.
Prenzlauer Berg nicht, weil die Leute nicht drauf achten oder weil man sowieso ständig irgendwelche Leute sieht, die man kennt von irgendwelchen
Bildern
oder so.
Genau. Schauspieler, nicht von Bildern, man kennt so grundsätzlich, irgendwie kennt man alle. Deswegen kann ich hier auch niemanden erkennen. Weil ich irgendwie kenne ich alle, also bekannt vom Gesicht. Wenn ich dich treffen würde, in Hamburg zum Beispiel, würde ich dich sofort als jemanden aus Prenzlauer Berg erkennen.
Stimmt, ja.
Irgendwie. Ja. Und da ich ja hier schon seit 16 Jahren wohne und 7-mal umgezogen bin inzwischen, von einer Straße zu einer anderen, ist das natürlich kein Wunder, dass man nicht erkannt wird.
Ich würde jetzt
und
noch
gleichzeitig erkannt, natürlich immer erkannt werden.
Ist es denn so, was ist denn schlimmer, erkannt zu werden oder nicht erkannt zu werden? Mal so sagen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so Prominente, auch so B-Promis, die wollen auch immer unbedingt, dass man sie erkennt.
Und es kommt darauf an, in welcher Situation.
So. Ja, so im Café.
Und von wem.
Und von wem
nachfragen. Ja.
Okay, von wem möchtest du erkannt werden und von wem nicht?
Ach, lassen wir dieses Thema. Ich wollte euch doch von meinem letzten Tag im Nordkaukasus erzählen.
Achso, ich wollte immer irgendwelche sexistische
Geschichten von mir hören. Nein, der letzte Tag im Nordkaukasus. Wir hatten einen Brand. Das war unglaublich. Das war so scharf. Ich dachte, wie viel erleben dort die Menschen an einem Tag? Und ich war dabei. Brand.
Es brannte.
Ja, das Wetter war sehr trocken, so wie hier in Berlin, glaube ich, zur gleichen Zeit. Mhm. Kinder spielten mit Streichhölzern, brannten Gras ab. Irgendwann mal kam diese
Zäpfchenspiel.
Na ja, aber so in den großen, das ist auf dem Lande, ja, das ist ein Steppe ohne Ende. Da kannst du wirklich Gras brennt 200 Meter, dann ist das so ein schwarzes Loch, man sagt auch, es gibt so eine Volksweisheit, wird nächstes Jahr besser wachsen.
Also man kann sagen, im Nordkaukasus,
Brandrodung.
Also hier macht man ein kleines Feuerchen und grillt, oder? Und im Nordkaukasus brennt man halt mal eben Feld ab oder was.
Zum Grillen machen sie das nicht natürlich. Nein, nein. Nur Kinder. Ja, das ist nicht gut. Wenn man sie erwischt, dann kriegen sie sofort wahrscheinlich
eine Gefahr. Werden ins Wasser geworfen.
Ja.
Aber das ist in den Bergen. Das ist ziemlich hoch da, wo ihr wart, ne?
Ja, relativ hoch.
Mhm.
Also, okay. Das sind also fünf Berge drumherum. Es gibt 5 Berge.
Ja.
Ach mein Gott, wo soll man da anfangen zu erzählen? 5 Berge und das ist ein Tal zwischen diesen 5 Bergen. Du siehst es ständig. Ich bin immer dann früh aufgestanden, joggen gegangen. gejoggt um die fünf Berge quasi und dann zurückgekommen. Und die haben alle sehr prachtvolle Namen, haben alle Geschichten. So jedes Ding dort hat eine Geschichte. Das ist ja das Schöne an Folklore. Ein Berg hat die Geschichte, dass er Flugzeuge anziehen kann.
Klasse.
Und deswegen musste dieser Berg irgendwie bis zur Mitte abgebaut werden. Und dann hat es aufgehört, dass er Flugzeuge anzieht. Wahrscheinlich waren das betrunkene Piloten, aber Berg zieht Flugzeuge. Dann ein anderer Berg, eine andere Geschichte. Alles Geschichten. Also, wir wollten von Brand.
An dem idyllischen Morgen also zündeten die Kinder wie immer.
Ja, also es brannte hinter unserer Straße. Hinter unserer Straße, ziemlich weit, aber man könnte es gut riechen und sehen. Ja, sagte meine Schwiegermutter, egal, da ist sowieso so ein Wasserkanal zwischen uns und so eine Müllheide noch, wird nichts passieren. Der Wind war günstig, es kam immer zu uns, immer näher, dann war das schon ziemlich, also man hörte so, alte Aprikosenbäume fingen Feuer, ja.
Das ist doch traurig,
ich bin immer ins Haus gegangen und gesagt, wir müssen etwas unternehmen, sonst brennt die Straße ab. Nein, das ist doch näher zu den Nachbarn, die sollen beginnen dann. Mir geht das nicht an. Dann, und dann plötzlich war die Flamme da und dann waren sie plötzlich alle raus. Sofort angerufen, Feuerwehr in der Stadt, Schläuche tauschen, die ganze Straße wie ein Mann. Normal, die sind alle so, das ist wie Verwandte, ja? Also ja. Freunde und Feinde gleichzeitig. Du kommst nicht auseinander sowieso.
Ja.
Aber sie sind ständig im Clinch. Plötzlich aber große Freunde, mein Schlauch, nimm meines besser, durch die ganze Straße und rund um den Teich, dann, damit die Angelsachen von dem Nachbarn nicht abbrennen. Ich mittendrin auch mit irgendwelchem Eimer, meine Kinder, so Brände löschen macht großen Spaß. Dann kam noch regionales Fernsehen, um uns Helden zu filmen.
Klasse.
Ja, wir haben ein Interview gegeben. Ja, wir haben hier aus eigener Kraft die Feuerwehr, die waren zweimal da, waren total bescheuert. Die kann es gleich vergessen, aber unsere Straße hat es geschafft, obwohl ich gar nicht dazugehöre eigentlich.
Ja.
Kaum. Achso, wir waren noch nicht fertig, da hat schon der Onkel gesagt, wir müssen das feiern. So, wir müssen feiern, der Sieg über das Feuer. Dann haben sie gefeiert ganz kurz. Dann ging sofort der Streit los, wer zahlt das Wasser?
Ja.
Weil eben alle Höfe brannten nicht gleich.
Mhm.
Aber sie sind alle an einen Wasserzähler angeschlossen.
Ja.
Mhm. Und das ging fast bis zur Schlägerei. Und das war alles am Tag, an dem wir abends dann wegfliegen mussten. Und ich dachte, wie schaffen diese Menschen es nur an einem Tag so viel zu erleben? Das ist so bescheuert. Irgendwie war ich ein bisschen neidisch. Irgendwie sind sie auch so, erinnerten sie mich an Berliner.
An Berliner. Also sind die Berliner auch so?
Die sind so ein bisschen starkköpfig.
Ja. Mhm. Aber die Berliner
kommt auf das Thema.
Die Berliner würden nicht helfen, glaube ich, wenn ein Haus brennt, oder?
So doch.
Zuschauen.
Ja, ich würde auf jeden Fall
helfen. Du würdest natürlich helfen.
Doch, ja. Also von wem?
Doch. Ja. Ja. Das total. Also
spätestens, hier, wenn das Fernsehen kommt.
Zum einen sind das total, das sind Leute, die kein gutes Wort über ihre Nachbarn unter keinen Umständen verlieren. Zum anderen sind das Leute, die ständig irgendwelche Hausfeste organisieren, Hoffeste. Mhm. Und das alles sammeln und Dinge kleben. Hier, diese Tür muss unbedingt zu sein oder diese Fahrräder dürfen nicht geklaut werden. Das sind total aktive und gleichzeitig total passiv kann man nicht sagen, sondern aktiv und gleichzeitig apathisch.
Apathisch, ja. Ja. Von wem möchtest du jetzt erkannt werden und von wem nicht? Schweigen im Rundfunk. Das ist ja auch ein seltener Moment. Ein seltener Moment.
Was soll man dazu auch sagen?
Ja, wann setzt eigentlich der Notstromaggregat? Wenn
du nicht erkannt werden,
irgendwann sitzt, nicht mag. Jetzt so. Lass doch mal Wladimir antworten.
Ach, das ist mir in Wirklichkeit nicht wichtig, weil du in Deutschland sowieso dadurch kein Bonus bekommst. Wenn ich zum Beispiel eine Freikarte bekommen würde zur Fußballweltmeisterschaft, weil mich die Kassiererin erkannt hat, weißt du, dann hätte es einen Sinn. Aber so.
Hat es keinen Egal. Sinn. Es bringt dir nichts, wenn du auf Ibiza unter Wasser mit einem...
Ach nein, das ist nur ärgerlich, wirklich.
Das kostet auch Zeit, oder? Weil man muss sich unterhalten und so weiter und sagen, was macht man hier und so, oder?
Ach, als neugieriger Mensch unterhalte ich mich gern mit Fremden. Hm. Ich glaube, als Erwachsener darf man das auch. 16 Jahre.
16 Jahre.
Ja. Ja, ich will mal ganz kurz Biografie rekapitulieren. Irgendwie, ja. Ich habe hier ein bisschen gelesen noch.
Hast du dich vorbereitet?
Ja, kleines bisschen.
Dann mal los.
Also, du kamst hierher als russisch-jüdischer Kontingent Emigrant irgendwie noch zu DDR-Zeiten. Das stimmt doch, oder? Und bist dann irgendwie in Ostberlin gelandet, musstest dir aber deine Herkunft in Westberlin bestätigen lassen, bist dann wieder zurück nach Ostberlin, hast dann mit Vietnamesen und Zigeunern in so einem, und Sinti und Roma in so einem Wohnheim in Marzahn gewohnt, oder?
Genau.
Nee. Aber das habe ich doch gelesen.
Aber in großem, also in diesem Heim, das war mit Sinti und Roma haben wir in Schildau hier bei Pankow gewohnt.
Ja, ja.
Auf dem Ostterritorium, noch bevor wir anerkannt wurden.
Ah, ja,
in einem Wohnheim des Roten Kreuzes.
Ah, ja, okay.
Das war der Rote Kreuz. Deswegen zahle ich noch heute 60 Euro. Nee, also ich sage
eine Summe im Monat.
Eine Summe, ja genau, an Rote Kreuz, komischerweise.
Aber wieso Kontingent?
Also nicht, weil, also jetzt freiwillig zahle ich, meine.
Ja, 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 ja,
damals
ja.
haben sie uns aufgenommen, das war toll, niemand hat uns aufgenommen und Rote Kreuz hat es geschafft. Und dann zwei Jahre später, als schon alles in Ordnung war, saßen wir einmal in der Küche, damals wohnte ich hier Kollwitzstraße, Kollwitz 18, da saßen wir in der Küche in einer netten Gesellschaft, haben ein bisschen zu viel getrunken, da klingelte es an der Tür, das war einer von Roten Kreuz, so ein junger Mann, der auch keinen Job hatte, genau, hat gesagt, ach, Rote Kreuz und so. Wir haben gesagt, ja, komm mal rein, setz dich hin, haben ihm ein bisschen Wein gegossen und dann saß er zwei, drei Stunden da, dann haben wir irgendwas ihm unterschrieben und dann am nächsten Tag kam die Rechnung. Aber ich dachte, ist doch Rote Kreuz eigentlich.
Ja.
Eigentlich.
Ja.
Aber mit diesen Kontingentflüchtlingen, das gab es auch in der DDR, ja?
Nee, das war.
Nein,
das gab
es. Aber also wieso bist du denn dann nach Ostberlin gekommen und nicht nach Westberlin? Das ist doch eigentlich.
Aber nach Westberlin durfte ich gar nicht als jemand aus der Sowjetunion. Ich musste irgendwas also beantragen.
Ostdeutschland.
Ja, also nicht ja. Kontingentflüchtlinge waren.
Nee, Kontingent, stimmt ja. richtig. Aber
uns hat die Honecker als Regierung aufgenommen. Sie haben damals. Nein, das ist auch falsch, was ich erzähle. Ach, schon lange. Das war die Nach-Honecker-Regierung, die letzte DDR-Regierung.
Die
wahrscheinlich, ja. Die ja, als Zeichen der Demokratisierung der Deutschen Demokratischen Republik sich verpflichtete, Juden aus der Sowjetunion aufzunehmen, weil sie jahrzehntelang keine Zahlungen an Israel leisteten wie Bundesrepublik.
Das war dann in welchem Jahr?
90. Das war nach der... Okay. Nach der Währungsunion, vor der endgültigen Wiedervereinigung, würde ich meinen.
Okay.
Im Juli 1990, ja.
Okay. Aber dann waren ja die Grenzen eh schon offen.
Die Grenzen waren offen, absolut richtig.
Ja. Also von daher war es ja dann gar nicht mehr so ein großes Ding, ob Ost- oder West-Berlin. Also natürlich schon irgendwie so kulturell und so, aber es war jetzt kein großer Akt, von West nach Ost und von Ost nach West zu gehen.
Ihr könnt euch vorstellen wahrscheinlich, wie viele Interviews zu diesem Thema ich gegeben habe hier.
Ich habe keins gelesen.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Und sehr oft kam die Frage, Kulturschock.
Ja.
Haben sie erlitten, als sie in den Westen kamen? Ich fand das immer so verrückt. Das ist also mit Abstand die verrückteste Frage.
Es hat, glaube ich, damit zu tun, weil viele Westler damals einen Kulturschock im Osten bekommen haben, also schon in Ostberlin. Und sich dann vorgestellt haben, dass jemand aus der Sowjetunion erst recht einen Kulturschock im Westen kriegen muss.
Und man muss sich vorstellen, was der Westen für jemanden war, der dort sich nicht auskannte. Das war Zoo, das war diese...
Wo kamst du denn ursprünglich her?
Aus Moskau.
Aus Moskau.
Diese zerbombte Kirche, die Bilka und andere Billiggeschäfte, die drumherum standen, die Polen in der Kantstraße, Leute in schmutzigen Kleidern mit riesengroßen Kartons, die irgendwo hin...
Das Das war also wie Moskau im Prinzip.
Nein, das war viel schlimmer. Das war viel schlimmer. Weil Moskau hat sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so richtig vom Kapitalismus so beschmutzen lassen. Ja. Das ging noch. Das sah alles noch vernünftig aus. Ja. Es gab keine arme Omas auf der Straße, ja, und so weiter. Und dagegen sah natürlich Ostberlin zur Hälfte verlassen, sehr anständig, so leer, weiträumig, aufgeräumt aus, ja. Diese Häuschen.
Bist du alleine gekommen, oder?
Ich bin mit einem guten Bekannten damals gekommen, ja. Aus meiner Hippie-Vergangenheit, also heute sehen wir uns kaum.
Du warst mal Hippie?
Ja, damals war ich noch, naja, so, russische Hippies waren
genau,
und sind
Hippies, ja,
anders. Ich
habe noch nie was davon gehört.
Anders.
Wie denn? Gibt es sowas wie Herr auf Russisch?
Herr. Oder in Plural Herrin, wenn man nie hatte. Nein, sind nicht anders, das stimmt nicht, sind nicht anders. Es gab natürlich unterschiedliche, es gab unterschiedliche Gruppen, es gab etwas intellektuellere Leute, die eben Kerouac als Bibel auf dem Tisch hatten, und es gab auch eine andere Richtung, die eher so auf Drogen sich für Drogen interessierten. Dann gab es noch eine Richtung, die hier vor McDonald's sitzt. Diese Richtung war auch sehr verbreitet, so eine Post-Hippe Phase.
Und was warst du für ein Hippie?
Ja.
Ich war ein gemäßigter, glaube ich. Ich war ein ernster Hippie.
Ein ernster Hippie?
Ja.
Mit ernsten Absichten heißt das. Ja. Du hattest was vor damit.
Ich bin sehr früh in Übereinstimmung, also mit meinen Eltern von zu Hause weggegangen. Ich habe mich auf ein eigenständiges Leben vorbereitet. Das ist schwierig zu erklären. Schau mal, ich bin nach 8 Jahren Schule bin ich rausgeflogen.
Und eigentlich, warum eigentlich?
Ach, das war an sich eigentlich auch ein Berufsweg. Nach 8 Jahren gehst du zu einer, wie würde das auf Deutsch heißen, Mittelschule oder irgend sowas mit einem Beruf. Also das war auch ein Weg.
Du bist gelernter Toningenieur.
Ja, genau. Ja, aber das kam dann später.
Ja.
Und damals nach 8 Jahren, ich war kein guter Schüler, aber auch nicht schlecht genug, um jetzt rauszufliegen aus der Schule. Ich hatte immer gekämpft gegen Bürokraten und konnte mit meinem Direktor damals, wir hatten uns schlecht verstanden. Und dann bin ich rausgeflogen und ein bisschen nachgedacht und dachte, eigentlich, was würde passieren, wenn ich nirgendwo hin weitergehe, wenn ich mit staatlichen Einrichtungen Schluss mache. Und ich habe mir ausgerechnet, dass nichts passieren wird. Das war für meine Eltern natürlich sehr ungewöhnlich, und das, weil man tat das nicht. Aber für mich war das ein Versuch wert. Und ich habe es gemacht. Ich bin weggegangen, also dann an Wolga entlang, nach Astrachan gefahren mit verschiedenen Schiffen. Wie Gorki, so unter Einfluss der russischen Klassiker. Und das hat geklappt. Also mich hat.
Du bist dann per Anhalter auf Frachtschiffen irgendwie da gefahren, oder wie?
Ich bin vom Schiff zum Schiff.
Ja, okay. Hast du da gearbeitet auf den Schiffen, oder wie?
Nein, habe ich nicht. Meine Arbeit war verpönt. Dann habe ich einen Mann kennengelernt, der etwas älter war, der in einer solchen Situation, in einer ähnlichen Situation war, der aus der Armee dann geturnt ist, und seine Eltern haben sich voneinander verabschiedet, und er hat beide weggefahren aus Moskau zu ihren neuen Lebensabschnittpartner, der hatte eine große Wohnung, der auch so, wir waren immer so, also nicht gesetzlich, aber auch nicht so richtig nicht so richtig kriminell.
So ein bisschen also, so Bohemians, so.
Man konnte uns schon eigentlich etwas anhängen, ganz, ganz locker. Wir haben nur so eine Zeit erwischt, das war auch alles mit Perestroika, muss man sehen. Eigentlich alles, was wir getan haben, davor gab es vor 2 Jahren noch einige Jahre Knast, ganz sicher, ganz deutlich.
Also nicht arbeiten. Das war
zum Beispiel, ja, ja, okay. Das ist also ganz deutlich. Ja. Oder auch Gras rauchen, ja, ganz deutlich. Das mit dieser Wohnfläche, die Konzerte, die wir da veranstaltet haben, fürs Geld, auch ein, also ganz deutlich. Da ich, also viele Freunde von mir, ein paar Leute, die hier in Berlin leben, die ich noch kenne aus der Zeit, die das Unglück hatten, etwas früher das Gleiche zu versuchen und wirklich, also mit dem Unterschied, mit dem mickrigen Unterschied. Die haben mit ihrer Gesundheit bezahlt, die haben gesessen oder hatten Schwierigkeiten. Ein Bekannter von mir, der auch hier wohnt, der lag jetzt im Krankenhaus hier, ganz schlimme Sachen. Das waren alles Folgen seiner wilden Jugend. Dass er im Clinch mit Staatsgewalt damals war. Und wir das so locker, wir hatten zwar immer diese Staatsgewalt vor uns, aber haben uns gut verstanden dann letztendlich.
Es war die günstigere Zeit.
Ja, absolut, absolut.
Und dann, warum bist du dann nach Deutschland gegangen?
Nach Deutschland bin ich gegangen, also wir haben dann doch irgendwann mal Schwierigkeiten bekommen, 586, weil unsere Aktivitäten ausuferten im künstlerischen Bereich gerade, weil wir eben auch, das war auch nicht unsere Schuld, sondern die Schuld von Perestroika. Wir konnten die Schnelligkeit der Veränderungen gar nicht einschätzen, und wenn wir in einer Wohnung eine Session machen wollten, eine Flat-Session, für 100 Leute, dann kamen auf einmal Tausende, und das war schon wie ein Stadtstreich. Ja? Das konnte die Moskauer
Stadtregierung,
Stadtregierung nicht so nicht tolerieren. Und deswegen musste mein Freund ins Krankenhaus und ich in die Armee. Ganz schnell verschwinden.
Du warst in der Armee?
Ja, und dann ging ich in die Armee. Dort habe ich zwei weitere Jahre das Leben studiert, von hinten her.
Da hört man ja nur so Horrorgeschichten, also ja, von wegen, wie grausam diese Rekruten da irgendwie fertig gemacht werden. Hast du sowas auch erlebt?
Nein.
Das war früher nicht so schlimm wie heute, ja?
Nein, ich glaube, es war schlimmer. Es
war schlimmer,
ja. Denke ich schon.
Aber du hast es nicht erlebt.
Ich bin der Meinung, Schweigen im Rundfunk ist nicht
gut. Ja, das kann, Schweigen im Rundfunk ist
könnt ihr das, könnt ihr das ausschneiden?
Das sind Sternstunden.
Schweig ruhig.
Also das heißt ja, wir stellen dir Fragen, die dich zum Nachdenken bringen. Das ist ja klasse.
Ich glaube, dass bestimmten...
Das sind ja auch Scheißfragen, kann ja auch sein.
Das sind schlechte Fragen. Ja.
Das nein, das ist... Aber... In der Armee, es ist immer so, der eine wird gemobbt, der andere nicht. Bestimmte Eigenschaften, deine menschlichen Eigenschaften, die entscheiden im Grunde genommen, man kann das, weißt du, das ist alles so eine kapitalistische Sicht. Man hier, als wäre das Leben, das menschliche Leben, irgend so ein Vaudeville, eine Vergnügungsreise, oder wie soll die Armee dann sein letztendlich? Muss man da Eiscreme bekommen dreimal am Tag, oder wie soll sie dann letztendlich aussehen? Was ist der Sinn der Sache? Also bei uns war der Sinn der Sache, das war eine Lehre, dass man in unangenehmen Verhältnissen dann überleben kann. Das war eine Überlebensschule. Wie im Grunde, das ist etwas zum, warum gehen hier die Menschen im buddhistischen Kloster, oder warum joggen so viele, warum sitzen sie nicht zu Hause ruhig, finden sie, weil sie alle Angst haben, fett zu werden.
Das, ja, aber der Punkt ist natürlich, ist
der Bauch
ist, ich entscheide mich selber zum Joggen. Ich entscheide mich selber, Exerzitien zu machen. Und wenn ich mich in so eine Struktur wie eine Armee reinbegebe, die dann auch, also dann gebe ich ja die eigene Entscheidungsgewalt.
Nein, es kommt immer darauf an, ob diese Institution willkürlich handelt oder nicht.
Das tust du niemals. Das tust du niemals. Die Entscheidung liegt letztendlich. Es gibt immer einen Raum.
Wladimir Kamina ist ein Existenzialist.
Ja, aber so diese Armee hat ja schon einen Ruf, dass das relativ willkürlich auch läuft. Also dass da willkürlich, also eine starke Hierarchie ist natürlich, und dass man wenig Chancen hat, seine eigenen Rechte, die ja nun auch gewahrt werden müssen, innerhalb so einer Institution zu verteidigen, weil man da überhaupt nicht mit durchkommt. Und das ist natürlich schon ein Problem. Also,
aber es wäre doch nicht uninteressant, mir das zu versuchen, oder?
Was zu versuchen.
Ja, in diese komplizierten Situation seine Rechte zu verteidigen.
Hast du das versucht?
Die meisten haben es versucht, und die meisten haben es gut überstanden. Alle, die ich kenne, haben es gut überstanden. Alle meine Freunde, die auch hier in Windstraße leben, die waren auch in der Armee, und die haben es gut überstanden. Sie erinnern sich gern. Es gibt auch ein paar Leute, die ich kenne, die sich ungern erinnern an diese Zeit. Denn wahrscheinlich haben sie das nicht ohne weiteres überstanden.
Also du hast es gut überstanden.
Ich habe es gut überstanden, okay, ja. Ja.
Ist dir das...
Und wenn mich jetzt irgendein wegen meiner Berühmtheit plötzlich mein ehemaliger Armeekamerad findet per Internet,
ja,
und in einer speziellen Armeesprache mich anschreibt, du Arsch, bist du es oder bist du es nicht, dann schreiben wir uns Briefe und lachen uns tot über diese Zeit von damals.
Das ist passiert.
Ja, ja, klar. Ja. Ja. Bedeutet dir diese jüdische Herkunft, das jüdische Erbe irgendwas?
Immer die gleichen Fragen, oder?
Sag mir lieber, was du unter
Existenzialismus
meinst. Warum meintest du vorher, ich wäre ein Existenzialist?
Na, weil...
Existenzialist ist doch eigentlich eher jemand, der eine sehr begrenzte Sicht hat auf die Welt.
Finde ich nicht.
Jemand,
ich
der nicht. in einem Loch sitzt und nur einen Stern sieht und denkt, das ist dann auch alles.
Nein, ich meine,
aber das ist schon
der Begriff der Freiheit.
In der Situation, wo die Freiheit begrenzt ist, sozusagen, wie du selber gesagt hast, seine eigene Freiheit sucht und seine Entscheidungsfreiheit
und sagt, also ich habe immer die Wahl, wie ich mich in der Situation annehme. Also wie ich die Situation, verhalte. Aber
diese Freiheit ist nicht sehr scheinbar. Du wirst doch sehr hart in die Zange genommen. Okay. Ich bitte dich, ich glaube nicht, dass alle, die hier joggen, einfach so aus freiem Willen joggen, dass sie einmal aufstehen und sagen, ach, gehe ich mal vielleicht joggen, warum auch nicht?
Das Ganze werden die Leute.
Die werden doch.
Warum
das glaubst du? Weil sie von der Gesellschaft, von ihren Regeln und ihren Zwängen da hier raus gepresst werden in Stadien. Mhm. Sie also müssen joggen und das ist noch nicht alles.
Aber hast du denn schon mal gejoggt?
Ja, ich jogge auch jeden Tag.
Ich finde das nicht. Joggen in Berlin finde ich, ist was einen wirklich befreit. Also wenn man sich nicht dazu gezwungen
hat. Also mir reicht mein Fahrradfahren. Jetzt fahren wir nochmal das Wasser hier, bitte.
Ja. Was sind das für Zigaretten?
Das sind Nelkenzigaretten aus Indonesien. Ja, die Raucherquote liegt jetzt bei 10. Doch, ist ohne Nikotin. Ist ganz, das habe ich nur so zur Abschreckung draufgeklebt, weißt du, damit die Leute nicht dauernd Zigaretten schnorren. Das ist halt. Aber du kannst gerne eine haben, wenn du willst.
Also. Die riechen furchtbar. Ich weiß nicht, wie sie schmecken.
Also, jüdische Tradition, bedeutet dir das was? Oder habt ihr das irgendwie so praktiziert in der Familie?
Ich benutze auf jeden Fall das Wort jüdische Tradition relativ oft. Zum Beispiel heute hat meine Tante aus Kreuzberg uns besucht und mir Hühnerbuletten gebracht.
Ja.
Hühnerbuletten ist etwas sehr Jüdisches für mich. Das so kocht man in Odessa. Und meine Frau fand diese Buletten scheiße. Dann sagte ich zu ihr, du verstehst nichts von der jüdischen Tradition.
Also fast antisemitisch sozusagen.
Sie fand... Sie mag sehr die Schweinbuletten, die ihre Mutter macht. Ja. Die sind auch nicht schlecht, gebe ich zu. Aber mit Hühnerbuletten natürlich nicht zu vergleichen.
Also du hast jetzt eine ernste Frage mit einer Anekdote.
Wer kommt
denn? Nein, das ist keine Anekdote, das ist die Wahrheit.
Wer kommt denn aus Odessa, aus deiner Familie?
Na, eigentlich alle.
Alle?
Ja.
Ach so.
Meine Mutter ist in Moskau geboren worden. Okay. Aber ihre Eltern, von meiner Mutter Eltern, sie kamen aus Odessa nach Moskau. Und mein Vater kam selbst aus Odessa nach Moskau. Seine Eltern waren dort alle geboren. Und also der letzte Kaminer, glaube ich, der noch in der ehemaligen Sowjetunion bleibt, ist in Odessa. Und wohnt auf der Straße, die Jewrejska heißt. Oder jüdische Straße,
komischerweise. Deine Eltern sind jüdischen Glaubens, oder?
Ja, ja. Okay. Die kommen alle aus dem gleichen Teil eigentlich. Das ist im Zentrum von Odessa, das ist eigentlich eine total schöne Gegend, nur sehr arm.
Also Odessa ist für mich so ein magischer Ort. Also ich würde da sehr gerne mal hin.
Ist toll. Odessa ist super.
Echt? Du warst schon da, oder was, Katja? Du warst schon in Odessa?
Ja, vor 3 Jahren.
Ah ja, und wie war's?
Toll. Super. Das war echt großartig.
So ein magischer Ort.
Mich hat ein Nachbar, ein deutscher Schriftsteller, den ich sehr schätze, vor 3 Tagen, als ich noch auf Ibiza war, angeschrieben aus Odessa. Er fährt ständig auf der Welt herum, sucht nach seinem Glück. Jochen Schmidt. Der hat mir geschrieben, was soll ich in Odessa, ob ich vielleicht jemanden dort kenne, wo er hingehen kann.
Hast du ihn zu deinem Onkel
geschrieben? Zu meinem Onkel kann ich. Mein Onkel, das ist ein sehr merkwürdiger Mensch, ein alter Schwuler.
Was ist merkwürdig an alten Schwulen? Ich finde, das sind die normalsten Leute der Welt.
Ja, also für mich schon.
Aber es ist kompliziert. You know, das ist jemand, der hat noch nie seine Stadt verlassen. Er hat Magenprobleme mit Magen. Er ist 60. Der hat sein ganzes Leben lang mit einem... Quatsch. Er hat sein ganzes Leben lang an einer Uni gearbeitet. Noch immer arbeitet er dort. Ja. Für ein Chemielabor.
Ja.
Er hat seit ich ihn kenne irgendwie schon immer den gleichen Freund.
Ah, immerhin.
Die dürfen nicht zusammenziehen. Das sind erwachsene Menschen.
Immer noch nicht.
Nein, jetzt, wo seine Mutter gestorben ist mit 80, er ist 60 oder wie man das, kannst du dir vorstellen. Und der Freund irgendwie 45 und ist ein Opernsänger, ein Arbeitsloser. Das ist total skurrile.
Also ich würde die gerne besuchen. Ich würde die gerne besuchen. Wir hätten bestimmt total tolle
Zeit. Wir schreiben uns Briefe, aber meinen Kollegen schicke ich nicht zu meinem Onkel. Ich glaube,
in Odessa gibt es viele Musiker, ne? Ich habe viele Musiker, viele arbeitslose Musiker.
Die sind alle Musiker. Und der hat mir geschrieben, er geht stattdessen in die Disco. Gestern hat er mir geschrieben, war ich in die Disco. Unglaublich, perfekte 200 perfekte Frauen, die alle noch dazu auf der Bühne tanzten, um ihre Schönheiten besser präsentieren zu können. Da ist er weggerannt, weil er immer wegrennt, wenn zu viele schöne Frauen.
Das hat ja aber jetzt der Schriftsteller aus Berlin geschrieben, oder?
Ja.
Aber in Odessa sind die Frauen auch sehr scharf.
Ist das
so? Ja, mein Gott.
Aber das ist diese ukrainischen Mädels, das ist total verrückt.
Die tragen so kurze Röcke, alle, auch es kann irgendwie schneien und es ist super kalt.
Die sind,
Und ich meine, du hast ja irgendwie Straßen, die sind irgendwie komplett nicht gepflastert und sind total oll und die tragen aber so hohe
Stiletten. Und mit 14 sind die alle so Models, haben Models-Qualitäten. Und mit 18 sind sie alle Omas. Das ist so unglaublich, als würden sie explodieren oder irgendwie geküsst sich in Frosche verwandeln. Als umgekehrt. Also plus eine unglaubliche Schönheit, das habe ich mehrmals erlebt in meinen jungen Jahren, als ich von meinen Eltern noch nach Odessa verbannt wurde, in Urlaub immer, zu Oma.
Damit du zu Hause nicht störst, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich erst jetzt gefragt, warum eigentlich? Warum ich nie mit meinen Eltern im Urlaub war?
Die sind ohne dich woanders hingefahren.
Doch, haben sie.
Ja.
Haben sie. Also jetzt, seitdem ich selbst Vater bin und mit meinen Kindern Urlaub mache, frage ich mich immer, was ist eigentlich mit meiner Kindheit? Warum sollte ich immer nach Odessa und was haben sie gemacht? Immer so in meiner Abwesenheit.
Hast du noch Geschwister?
Aber zum Beispiel die Männer in Odessa sehen nicht so gut aus wie die Frauen.
Die Männer sind grundsätzlich, das hast du überall. Das hast du in St. Petersburg, selbst im Kaukasus. Die Männer haben es schwieriger. Ja. Die Frauen, die leben länger, sie sehen besser aus. Ich weiß nicht. Sie haben auch vom charakteristisch auch angenehmer.
Ich habe tolle Frauen kennengelernt, ja. Super tolle Frauen. Ja.
Das ist für mich ist das
zum doof Beispiel, eigentlich.
Zum Beispiel eine hieß Natascha? Ja, die hat mich in der Krim hat die mich irgendwie in den richtigen Bus gesetzt, weil ich halt kein Russisch konnte. Und wir sind zusammen Zug gefahren. Und das war ja sowieso der Witz irgendwie, dass man im Zug da Leute kennengelernt hat, irgendwie im Zug von Kiew oder im Zug nach Kiew und von Kiew dann runter in die Krim, auf die Krim und von der Krim dann irgendwie nach Odessa, die irgendwie alle mit dem Zug unglaublich weit unterwegs waren. Also die kamen aus dem Uralgebirge oder irgendwoher. Und das Lustige war, dass die schon echt überall auf der Welt dann immer auch gelebt haben schon, ja. Also wo man das Gefühl hat, so, wir sagen ja immer von uns, wir leben in so einer globalisierten Welt und so. Und dann fährst du aber mit so einem total langsamen Zug, der irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kilometer in der Stunde irgendwie schafft und Ewigkeit an der Grenze steht und so. Und dann triffst du auf einmal Leute und die leben nämlich wirklich in einer globalisierten Welt. Die haben irgendwie schon, weiß ich wo, irgendwie gearbeitet, in Frankreich, in Amerika, in Skandinavien, die sprechen alle total viele verschiedene Sprachen und die sind vor allem extrem weit unterwegs, ja, mit dem Zug.
Also ich meine schon, weil das Land so groß ist, oder? Oder die Länder?
Nee, ja, also so natürlich sind sie unterwegs und das hat natürlich auch was mit der wirtschaftlichen Situation zu tun und so, aber irgendwie wurde es, überall war ich immer so überrascht, dass dann irgendjemand mich ansprach auf Englisch, Spanisch, Französisch, irgendwie was, irgendjemand konnte immer irgendwas. Und dann so eine unglaubliche Geschichte so erzählt hat. Und Natascha war auch so total lustig irgendwie. Die ist dann irgendwie mit mir aus dem Zug ausgestiegen. Und ich musste halt mit diesem Trolleybus weiter runter nach Jalta. Und dann wollte sie unbedingt, dass ich möglichst schnell in den nächsten Trolleybus reinkomme und hat dann diesen ganzen Busbahnhof da irgendwie auf den Kopf gestellt und ist super herrisch mit so einem kleinen, schwulen Mann, den sie dabei hat. Der war irgendwie super winzig. Und dann ist sie dann in den Busbahnhof gegangen mit so lange, wehende, blonde Haare und ist rein stolziert und hat da irgendwie weiß Gott was veranstaltet und der kleine Mann immer hinterher. Und irgendwann kam sie ganz triumphierend in meiner Busfahrkarte und setzte mich dann in den nächsten Bus, der fuhr und alle haben gewartet und dann ist sie irgendwie davon gerauscht und ich fand das irgendwie so ein super Auftritt und dachte halt so, hey, irgendwie hier sind die Frauen irgendwie so echte, ja, so Macherinnen, ja, und so wirkte das auch in Odessa.
Ich habe meinen Onkel als einen komplizierten Mensch bezeichnet vorher, weil die Schwulen noch immer dort so einen schweren Stand haben. Ich würde hier niemals überhaupt über, als Eigenschaft eines Menschen seine geschlechtlichen Prioritäten einbringen.
Das finde ich ist ja ein Fehler.
Na warum?
Naja, weil das ist schon, prägt schon sehr. Also die Frage ist ja, okay, man kann natürlich, es gibt zwei Thesen. Entweder man sagt, es gibt Heterosexualität und Homosexualität oder man sagt, es gibt Männersexualität und Frauensexualität.
Aha. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr gewundert vor kurzem, als ich irgendwo schon als Schriftsteller in westdeutschen Provinz unterwegs war und plötzlich feststellen musste, dass das ein Thema ist, tatsächlich für Leute, dass sie darüber Gerüchte austauschen können, als Thema wahrnehmen. Weil in Berlin, wie ich die Stadt erlebt habe seit 1990, war das nie ein Thema. Und gerade an den Ecken, wo ich wohnte hier, schon sowieso nicht. Bei uns in Moskau ebenfalls nicht, da ich auch viel in Theatern gearbeitet habe und so, in solchen Ecken. Aber in Odessa zum Beispiel haben die Menschen wie mein Onkel natürlich, also gerade von seiner Generation, einen psychischen Schaden davon getragen, dass sie ihr Leben lang in einer schizophrenen Situation, eigentlich in einer ungewollten Dualität quasi.
Auch weil er ist doch auch jüdisch, oder?
Ja,
das ist ja auch sehr schwierig gewesen für Juden in Odessa lange Zeit, ne?
Nein.
Haben Sie mir alle erzählt in der jüdischen Community in Odessa?
Das waren ja so viele. Ich meine, das war eine Riesen.
Sie meinten, das wäre total schwierig gewesen.
Als würde man jetzt sagen, die Türken hätten es schwer in Berlin.
Ja, also die Frau, mit der ich da gesprochen habe, von dieser Synagoge, die da ist, die einzige, die da noch im Betrieb ist irgendwie, und die meinte halt so, das wäre halt für sie sehr, sehr kompliziert gewesen und sie hätte großes Glück gehabt, dass in ihrem Pass irgendwie ein russischer Name steht, weil sie mit einem Russen verheiratet ist und sie deswegen irgendwie dann ganz gut irgendwie studieren konnte und so weiter und so fort. Das hätten andere Juden irgendwie in Odessa nicht gekonnt. Ist das falsch oder wie?
Meine Tante, die in Kreuzberg lebt und auch aus Odessa ist, Bela, wir haben uns gerade sie hat heute eine Wahlbenachrichtigung bekommen, hat einen deutschen Pass, geht wählen im September. Und ich wusste gar nicht, dass sie einen deutschen Pass hat. Und ich meinte, ach Mensch, Bela, wen wählst du überhaupt, welche Partei und so. Und sie hat mir erzählt, ja, tatsächlich, sie hat einen deutschen Pass und sie wollte auch, als sie den Pass bekam, wollte sie auch ihren Namen ändern, weil sie so gelitten hat unter ihrem Namen. Das ist so ein typisch jüdischer Name für Odessa, Bela. Und dann alle gelacht und bei der Arbeit und in der Schule. Und hier wollte sie endlich mit der neuen Staatsbürgerschaft,
Staatsangehörigkeit. Wie wollte sie heißen?
Den Namen ändern, aber das haben die Deutschen ihr nicht erlaubt. Sie wollte heißen, sie hat irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass der Name mit dem der Vorname mit dem Nachnamen
eine Einheit
bilden soll.
Ah ja, okay.
So meinte sie zum Beispiel wie bei dir Wladimir Kaminer, diese Mir, das ist eine Einheit. Ja. Und deswegen, sie ist ja auch Kaminer und sie wollte dann irgendwas wie Margarit oder Maria Kaminer.
Also sie wollte ihren Vornamen ändern und nicht ihren Nachnamen.
Nee,
ihren
Vornamen.
Ihren Vornamen.
Bela. Bela.
Das ist auch ziemlich schwierig. Den Nachnamen zu ändern ist leichter.
Ja. Echt? Ja. Vornamen. Okay. Aber hier fanden in Deutschland das alles so schön. Och, so ein schöner Name. Ja, Bela.
Ja. Ich hatte mal...
Aber dann, die hatte keine Schwierigkeiten. bis auf diese Schwierigkeiten, dass sie wegen ihrem
Namen... Wenn du sie fragst, ob sie welche hätte, würde sie bestimmt sagen, natürlich, also dass sie ganz große Schwierigkeiten hätte, ganz große. Ja, die Menschen haben Schwierigkeiten.
Was die Frau mir auch gesagt hat, was die Frau auch gesagt hat in der Synagoge, war, dass sie die ganzen jüdischen Ukrainer verachtet, ja, dass sie so ein bisschen Probleme damit hat, wenn die nach Deutschland auswandern, weil sie das nicht nachvollziehen kann.
Ja, ganz schlimm.
Sie hat dann gesagt, die gehen für einen Wurstzipfel und das können sie nicht verstehen, ja. Dass sie gerade nach Deutschland gehen. Stimmt das so?
Hast du das auch erlebt? Bist du auch als Verräter bezeichnet worden, weil du weggegangen bist?
Ich habe ja wenig Kontakt. Ich gehe ja nicht zur Synagoge. Ich habe wenig Kontakt zu gläubigen Juden. Nee, zu
von den, sagen wir mal jetzt, von den deinen Leuten in Moskau, dass sie dann sagen, dass du weggegangen bist?
Ich meine, Leute in Moskau, das waren
nein,
nie...
Nein, das Problem war Deutschland. Das war nicht, dass sie weggehen, sondern das Problem war, dass sie nach Deutschland gehen.
Und nicht ich bin in einer sehr internationalen Gesellschaft aufgewachsen. Mhm. Wir waren, die Sowjetunion war sehr internationalistisch, zumindest an meiner Ecke. Woanders war es wahrscheinlich anders. Das ist immer, wir kommen immer in Streit, wenn wir über Vergangenheit reden. Selbst meine Frau, sie kommt aus einer... Wir kommen aus demselben Land, aber zwischen uns liegen 14.000 Kilometer. Und wenn ich sage, es gab immer Wurst, dann sagt sie, das ist eine Lüge, es gab nie Wurst. Dafür hatte sie aber immer, ich weiß nicht, roten Kaviar und wir wussten überhaupt nicht, was das ist. Man kann, also Sowjetunion war einfach zu groß, um jetzt eine...
Wo kommt meine Frau her?
Sie kommt von Sachalin.
Ah, okay. Das ist ja lustig. Sachalin, da habe ich letztens noch drüber was gelesen.
Ja, das ist lustig. Das ist lustig.
Das ist so eine Insel. Das sind diese
der
Inseln,
letzte
ne?
Zipfel hinten, hinter Sibirien. Ja.
Die sollen sehr schön sein, diese Inseln da, ne? Das sind ja so Inseln, oder?
Ja. Ja.
Und das die ältere Schwester ihrer Mutter, die jetzt im Nordkaukasus, kamen wir auf Sachalin zu sprechen. Sie waren früher alle dort zum Arbeiten. Ja? Sie hat gesagt, als ich das erste Mal kam, ich dachte, ich bin im Paradies. Und das ist so verrückt, weil das ist die schlimmste Ecke der Welt.
Im Sommer ist es aber schön, ne?
Ja, aber der Sommer dauert dort nur 3 Tage. Und das ist, selbst im Juni liegt dort Schnee und im August ist schon alles zugefroren. Und da sind Mücken, die so groß sind wie hier Katzen, die auf einmal dein ganzes Blut aussaugen können. Aber es ist natürlich sehr schöne Natur. Und Jagd und Fischen und ja. Und nicht Früchte, sondern Beeren Ja. Ich glaube, jede Ecke der Welt ist ein Paradies. Man muss das nur entdecken. In Berlin ist es mir noch nie gelungen.
Aber in Sachalin wollen die jetzt auch so ganz, da sind große Gasvorkommen und Ölvorkommen oder sowas. Ne?
Das die Japaner bauen dort, ja. Aber genau. alle von damals sind alle weg, sagen jetzt die Sachalin. Das ist so ganz komisch.
Ist da nicht irgendwas so eine Bombe? Oder nicht eine Bombe? So?
Da war irgendwas, ja.
Ja, da war irgendwas.
Erdbeben Raketen. oder
nein,
Tsunami
nein,
oder
nein,
sowas.
Das waren Raketen.
Raketen?
Ja, deswegen ist das bekannt, die Gegend.
Die waren dort stationiert und sind explodiert, oder
ah,
was?
Ah, da ist irgendwas passiert in 70, 80, ich weiß nicht mehr.
Hast du jetzt aber dich nicht gut vorbereitet, Frau Katja?
Das ist ein geschlossenes Territorium auf jeden Fall. Als Ausländer durfte man dort nicht hin. Nur Japaner, weil sie dort noch so einen japanischen Friedhof hatten. Sachalin ist erst seit nach dem Krieg sowjetisch geworden, ganz Sachalin. Wird immer jedes Mal, wenn wir irgendwo, das letzte Mal war das in Amsterdam, in Holland, bei der Russendisco, kamen irgendwelche Leute von Sachalin und mit meiner Frau Fotos ausgetauscht und Adressen und so weiter. Sachalin auch versprengt auf der ganzen Welt.
Ist da nicht irgendwas abgeschossen
doch,
worden?
Doch, da ist mal in den 80er
Du meinst dieses koreanische Flugzeug, aber das war nicht über Sachalin, das war Sibirien, das war...
Das hat eine große Krise hervorgerufen.
Ja, das war dieses koreanische, südkoreanische Flugzeug.
Die haben sich verflogen und dann wurden sie von der russischen, von der sowjetischen Luftwaffe abgeschossen.
Ja. Genau. Ja. Und dann gab es eine große Krise.
Naja, so groß auch nicht. Angesichts dessen, was passiert ist, gab es keine große
Krise. Siehst du, also damals, die haben so einen Aufstand gemacht und heute wird im Deutschen Bundestag im Ernst darüber diskutiert, ob man Passagierflugzeuge zur Not auch nicht abschießen darf. Das ist so bescheuert, finde ich. Auch damals mit Afghanistan, unsere wunderbaren Olympischen Spiele 1980. Ja,
wir waren nicht dabei.
Ja, ihr wart nicht dabei. Die Amerikaner vorne ran natürlich aufgerufen zum Boykott, weil Brezhnev damals die Taliban bekämpfte in Afghanistan. Und das galt als politisches Verbrechen der höchste Klasse. Heute bekämpft nur der Faule, nicht diese Taliban in Afghanistan. Und das geht alles nur ganz normal, so Jagd am Wochenende. Ich kenne kein zivilisiertes Land, das nicht macht.
Kaum ein Land, was dort nicht einmarschiert.
Ja, genau.
Ja, ja, stimmt.
Taliban bekämpfen.
Sag mal, ich wollte noch mal fragen, zum Thema Paradies. Du bist doch jetzt mit deinen Büchern auch viel so in der deutschen Provinz unterwegs, oder? Sind das sehr überraschende Erlebnisse für dich?
Ich habe diese Erlebnisse in einem extra Buch zusammengefasst. Das war die Entdeckung der Provinz für mich, auf jeden Fall. Ist aber schon lange her.
Der deutschen Provinz.
Ja, mein deutsches Dschungelbuch. Das ist, wie heißt dieses Werk? Das ist für mich, ich betrachte diese Sammlung als eine Art, ein Poem im Grunde genommen, weil das sehr lyrische und sehr liebevolle Texte sind.
Du hast jetzt das letzte Buch, da geht es um Musik. Nee, zwei Bücher, Karaoke und einmal, wo es um Kochen geht. Das waren deine letzten Bücher, oder?
Ja.
Um Kochen?
Ja. Mein nächstes heißt. Ja, in diesem Kochbuch Küche totalitär, da habe ich die verschiedenen Republiken, unter anderem auch Kaukasus und kaukasische Küche beschrieben und Mentalität dieser Menschen. Heute hätte ich natürlich viel mehr darüber schreiben können. Auch aus der Sicht eines, der dort auch an Löschung eines Brandes zum Beispiel.
Ja,
aber es ist vorbei.
Du solltest, bevor wir Schluss machen, auch noch unbedingt ein Rezept. Nein, ich kündige das nur an.
Die Stunde ist voll, das ist ja.
Wie, nee, ist er nicht so weit?
Doch, es ist die Stunde.
Was
voll.
Jetzt? Aber echt?
Ja, aber jetzt kannst du.
Jetzt vielleicht noch ein Rezept.
Ein Kochrezept.
Weil unsere Sendung heißt ja Küchenradio und da ist es immer wichtig, dass wir da auch den Bezug zum Titel wahren. Und deswegen muss unser Gast. So immer jetzt so tun, als würde uns jetzt was vorkochen.
Im Ernst?
Ja, natürlich im Ernst.
Die Erfahrung, die ich gemacht habe im Nordkaukasus, im Garten meiner Schwiegermutter, ist, je kürzer der Weg des Essens von zum Tisch ist, umso besser schmeckt es. Man geht also in den Garten, nimmt eine fette Tomate, so habe ich dort gekocht, eine Paprika, aber nicht diese blöde vietnamesische, sondern die richtige, die Türken hier verkaufen. So eine Paprika, die eigentlich sehr scharf ist. Und wisst ihr was? Das ist ein Rezept zum Beispiel. Und kein Witz. Ich habe etwas dort gelernt, wofür ich keine wissenschaftliche Erklärung habe. Diese Paprika ist sehr scharf, wenn man sie quer schneidet.
Ja, okay.
Und wenn man sie aber
längs
schneidet, ist sie nicht scharf.
Ach Quatsch.
Ich schwöre es dir.
Das ist ja fantastisch.
Wir können wirklich, also ich wette 100 Euro.
Ja.
Das hat mir der Onkel gezeigt, ich habe das danach das 20, ich verstehe das nicht. Als würde diese Paprika so denkend, also, wenn du das so, aber ganz vorsichtig, ja, langsam, nicht so, ja, sondern so, du schneidest so längs, aber den ganzen Stück, ja, und natürlich ohne Kerne, ja. Und du isst es, das ist ganz normal.
Wenn du schneidest.
Ja, schneidest du quer ein kleines Stück, brennt dir der ganze Rachen.
Das hätte ich ja gerne noch die
das
Frage.
Das ist unglaublich, aber es war. Das ist irgend so ein natürliches Phänomen wie was gibt es so Bescheuertes? Dass ein Glas so quer im Salz stehen kann. Ja, sowas.
Quer im Salz. Ihr habt euch ja vorhin über Leberflecken.
Kennt ihr doch, oder?
Nee, kenne ich nicht.
Mit Salz nicht?
Nee.
Na, weil diese Salzkristalle immer quadratisch sind eigentlich. Man sieht das noch nicht. Wenn du mir ein bisschen Salz gibst, kann ich dir das zeigen. Ist lustig.
Aber das wundert einen, dass ein Glas, wenn man es in Salz stellt, irgendwie quer stehen kann?
Ja.
Warum?
Zeige ich dir.
Das ist doch wie Erde.
Ja. Ja,
wenn man es in Erde stellt, ist es auch.
Nein, ist nicht wie Erde.
Und Sand. Sand ist doch dasselbe, oder?
Das sind andere Kristalle, sagt nee, Vladimir. Ja. Aber ihr habt euch vorhin über Leberflecken unterhalten. Das war ein interessanter Disput. Worum ging es da?
Über Leberflecken in Auge.
In Auge. Ihr habt eine Gemeinsamkeit? Ihr habt beide Leberflecken in euren Augen?
Ja.
Echt? Aber jetzt müssen wir erstmal. Ist das was Besonderes eigentlich?
Das steht jetzt quer.
Also wir machen jetzt hier, wir schweigen wieder und
Flavio hat jetzt
einen Pfund Salz auf den Tisch geschüttet und versucht da jetzt ein Glas schief zu stellen. Aber es klappt überhaupt nicht.
Doch, es klappt natürlich.
Das ist eben der Unterschied zwischen Realität und literarischer Fiktion.
Nein,
das ist, damit ist es auch mal wieder bewiesen.
Es gibt keine literarische Fiktion.
Ach, du erzählst alles, was du schreibst, hast du selber erlebt?
Das sind nicht unbedingt Erlebnisse.
Also dann gibt es ja doch Fiktion.
Nein.
Sondern?
Was ist denn?
Ich verstehe jetzt aber, wie du es gemeint hast. Ich dachte, du wolltest ein ganzes Glas voll und du wolltest ein richtiges Behältnis.
Ja, es klappt jetzt nicht.
Behältnis mit Salz füllen. Das ist, weil das Glas rund ist.
Also hat man die guten Geschichten selber erlebt oder hat man sie erfunden?
Ich glaube, man muss viel weniger Salz benutzen. Für diese.
Also jedenfalls,
Herr Rabine, hat... Das war jetzt also eine tolle Frage. Muss man die letzte Frage...
Nee, ich sage dir, also, Fiktion. Das ist keine... Was heißt eine Fiktion? Woher soll sie kommen? Man füttert doch seine Feder mit Erlebnissen, Gedanken oder selbst wenn man angeben will, wie, weiß ich nicht, Joyce und die Literatur neu erfassen, dann ist das trotzdem, selbst die Algebra auch ein Teil des realen Lebens und nicht ein Teil einer Fiktion. Die Fiktion existiert nicht. Die Fiktion ist eine Selbsttäuschung ist das. Es gibt keine Fiktion. Nimm dir jeden Alien-Film und du erkennst in jedem Alien irgendwelche Ängste des Drehbuchschreibers, ganz konkrete, die einen Namen haben und eine Postadresse und Postleitzahl. Das ist diese Fiktion, woher soll sie kommen? Von Mars, da waren wir nicht.
Ja. Nein. Ja. Wir müssen jetzt Schluss machen.
Wir müssen Schluss machen.
Zeit. Ja. Was machen wir nächste Woche?
Weiß ich noch nicht. Wir rufen gleich mal Fabian Busch an und machen mit dem was aus. Ansonsten würde ich immer noch vorschlagen, sollte das Wetter besser sein, Oberholz.
Das machen wir.
Oberholz jetzt. Vladimir versucht immer noch das Salz, es funktioniert nicht.
Das letzte Mal... Ist das mir in Leipzig gelungen, 1995?
Okay. Wusste ich, speichere mal ab, Cindy.
Jetzt speichere, also nee, man muss
ich
jetzt...
Ich glaube, ich mache es jetzt mal, ja, nicht, dass das...
Das abspeichern kann ich richtig.
Einfach aufstoppen.